Hallo, Servus, hier ist es Anni, herzlich willkommen heute am 23.12.2019 zur 305. Folge Verbinde die Punkte. Allen ein frohes Fest wünsche ich, heute ja für die meisten der 24. schon und ja, Weihnachten. Wie man das gläubigerweise auch immer deuten will, ich denke, wichtig ist die Besinnlichkeit, dass man zusammenkommt und ein bisschen ja, das ganze Chaos, den ganzen Wahnsinn vergisst und ja, sich gern hat. Nun gut, ich habe eine Weihnachtssendung ein bisschen zusammengestellt, habe ich mir auf die positiven Dinge konzentriert und denke sehr wohl, dass ja, wir 2020 in ein sehr, sehr aufregendes Jahr auf alle Fälle gehen werden. Allerdings denke ich, dass es auch viele, viele großartige Wendungen für uns bereitgehalten werden. Und ja, ich bin gespannt. Wie immer macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche, recherchiert die Themen in die Tiefe selbst. Ich lasse auch inzwischen ja das ein oder andere auch mal weg, weil ich denke, es dürfte inzwischen jedem klar sein, wie denn die Muster liegen, in welche Richtung es geht. Und ich ja, konzentriere mich hier weiterhin auf den Hauptstrang. Nun gut, wir beginnen, haben wir 2019, das Jahr der gemachten Hysterie. Und da können wir hinschauen, wo wir wollen. Sei es Greta, sei es ja die Spaltung, nicht nur in Deutschland, sondern ich denke, das ist in vielen Ländern so. Und ja, auch die Hysterie, den wir aus den USA sehen. Wir sehen so einiges und ja, hier vor allem der diabolische Putin mal wieder. Ich denke, dass sehr, sehr viel ja, gemacht ist, aufgebauscht wird, um die Leute natürlich in Spaltung zu halten, in der Trennung zu halten, im ja, in Beschäftigung zu halten und zu verhindern, dass die Menschen eben zu sich kommen. Das ist allerdings jawohl, vergebene Liebesmühe, es wird wohl eine gewisse Verzögerung geben durch solche aufgebauschten Geschichten. Allerdings ist das Ergebnis für mich klar. Das Ergebnis wird sein, dass die Menschheit erwacht und ja, diesen Prozess kann wohl niemand mehr aufhalten. Ja, wir blicken in die USA, blicken auf Nancy Pelosi, die ja jetzt auf alle mit aller Kraft verhindern will, dass das Impeachment-Verfahren nun an den Senat weitergegeben wird. Und sie gibt einfach die sogenannten Articles, also die Impeachment-Artikel, nicht an den Senat weiter. Ich deute das einfach nur noch als ja, pure Verzweiflung. Sie möchte hier ja klar für, ja, Schritte aufhalten, die für jeden klar sein sollten. Donald Trump hat ja bereits gefordert, diese Senatsanhörung so schnell wie möglich durchführen zu können. Ich habe schon angedeutet, wieso. Das wird eine große Show werden. Und das sehen die Demokraten, Entschuldigung, natürlich auch und möchten das Ganze jetzt nun noch ein bisschen herauszögern. Allerdings springen da nicht alle Demokraten auf. Tulsi Gabbard greift Nancy Pelosi an, da sie eben diese Amtsenthebungsverfahren ja verzögert. Ja, man kann die Regeln nicht einfach so machen, wie man möchte. Also auch innerhalb der Demokratischen Partei sieht man inzwischen sehr wohl, was hier gespielt wird. Tulsi Gabbard, ja, wohl auch etwas mit Vorsicht zu genießen, aber auf alle Fälle nicht auf den ersten Blick so, darf ich wahnsinnig sagen, der eine oder andere würde wahnsinnig sagen, wie eben ein guter Teil ihrer Parteikollegen. Tulsi Gabbard wirkte eher als ja noch recht normal, als ja gemäßigt. Allerdings hat auch sie gewisse Kontakte zu dem ein oder anderen Think Tank. Das muss uns auch klar sein. Ja, Donald Trump respektiert Tulsi Gabbard dafür, gibt hier Respekt, dass sie nicht für eine Amtsenthebung gestimmt hat, sondern nur ja, bei der Abstimmung eben anwesend war, also weder Ja noch Nein gestimmt hat, sondern nur gesagt hat, dass sie eben da ist. Ja, für mich ist Tulsi Gabbard so ein bisschen der Notnagel der Demokraten, der hier sauber gehalten werden soll, um eventuell sie sogar gegen Donald Trump antreten zu lassen. Wir sind gespannt. Der Wahlkampf wird äußerst interessant werden. Das wird uns auch das ganze nächste Jahr begleiten. Ja, dann warnt ein Analyst von CNN sogar Nancy Pelosi, das Zurückhalten der Impeachment-Artikel ist nicht sonderlich nachhaltig. Also ja, wenn die Kritik sogar schon von CNN kommt, dann ja, liegt schon relativ klar, wie sehr denn Nancy Pelosi hier im Unrecht ist. Und ja, wir blicken auf die Senatsanhörung, auf die wir uns alle freuen. Lindsey Graham, ja der Vorsitzende des Justizausschusses, derjenige, der den Hammer in der Hand haben wird. Und er verspricht bereits, jede Person vorzuladen, die diese Überwachungsbefehle gegen Carter Page, diese FISA-Überwachungsbefehle unterschrieben haben. Da hören wir die Namen Comey, McCabe, Yates, Rosenstein. Und ich denke, das werden nicht die einzigen Zeugen sein, die die Republikaner hier vorlegen werden. Ein weiterer Spieler, von dem wir immer wieder hören, ist Rudy Giuliani. Er war ja in der Ukraine und hat ein bisschen nachgeforscht. Und es ist herausgekommen, dass es mehr Beweise gegen die Bestechlichkeit von Joe Biden gibt, als in jedem anderen Fall, den er bereits behandelt hat, Rudy Giuliani. Und das waren nicht wenige, das kann man, glaube ich, andeuten. Er hat 5 Zeugen und 30 Dokumente und ein Video, die eben die kriminellen Machenschaften der Bidens aufzeigen. Aber auch andere Namen kommen, ja, wir sehen es immer wieder mehr und mehr ins Fadenkreuz. Brennan, Comey und McCabe, also CIA und FBI unter Obama. Das deutet sich immer mehr relativ klar an, dass es hier ja eben die Geheimdienste waren, die hier zu großen Teil mitverantwortlich waren, dass hier gegen Donald Trump rechtswidrig vorgegangen wurde. Und das kommt wohl auch auf den Tisch bei dieser Senatsanhörung. Jetzt haben wir einen weiteren Mann, der mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, mit dem Justizminister Barr. Wir sprechen von dem ehemaligen NSA-Director Michael Rogers, der nun mit Durham zusammenarbeiten möchte oder kooperieren möchte. Durham schaut sich ja die Ursprünge der Russiagate-Affäre an. Und wie gesagt, die Namen sind immer die gleichen. Das wird auch eine sehr, sehr große Geschichte 2020. Davon ist auszugehen. Und ja, nicht nur der ehemalige NSA-Direktor, sondern auch der ehemalige NSA-Technologiechef sagt, dass der Mueller-Report durch den CIA fabriziert wurde, beziehungsweise die Beweise, auf die der Mueller-Report sich berufen hat, wurden vom CIA fabriziert. Das Puzzle liegt immer klarer vor uns. Und inzwischen kann es auch die amerikanische Öffentlichkeit sehen, was hier gespielt wurde. Und Donald Trump musste gar nicht viel tun. Die entsprechenden Kreise zerstören sich selbst. Störe niemals einen Feind, wenn er dabei ist, sich selber zu zerstören. Ja, Obama hat mehr verdient als jeder Präsident vor ihm und das Ganze auch auf Kosten der Steuerzahler. Er hat die Steuerzahler am meisten gekostet, heißt es hier. Oh ja, auch schon eine etwas ältere Meldung aus dem August. Ab und zu rutscht eine rein. Eine weitere Entwicklung, ein weiterer Spieler, der im Zentrum dieser Russiagate-Affäre steht, ist Joseph Mifsud. Und hier heißt es, ist er tot? Italienische Strafverfolger glauben, dass der mysteriöse Spion des tiefen Staates, Joseph Mifsud, seit 2 Jahren vermisst wird und höchstwahrscheinlich wohl schon tot ist. Also auch hier wurde wohl wieder jemand geselbstmordet. Natürlich etwas spekulativ. Wir blicken weiter auf den Kampf zwischen den Demokraten und den Republikanern, vor allem eben Donald Trump. Donald Trump möchte nun eine eigene Volkszählung durchführen und wirklich feststellen, wie viele legale oder Staatsbürger, wie auch immer man es bezeichnen möchte, in den USA leben und wie viele eben illegal. Er vertraut den Volkszählungen nicht so ganz. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das kann man ruhig ein bisschen, da können wir ein bisschen drauf eingehen. Es wird vermutet, dass die Demokraten einen beträchtlichen Teil ihrer Wählerschaft aus illegalen Einwanderern rekrutieren. Und das ja, schafft natürlich einen gewissen Zusammenhang, wieso Donald Trump genau wissen möchte, wer denn auf amerikanischem Boden illegal ist und wer nicht. Das ja, ist ein tiefergehendes Thema natürlich, aber ja, auch etwas, was man den Demokraten wohl anlasten kann. Die Demokraten gehen ja weiterhin möchten eine Verschärfung des Waffenrechts. Und nun haben sich dem entgegenzuwirken, mehr als 100 City in Virginia getroffen, zusammengetan, um ja diese Sanctuary Cities, also Rückzugsorte für Waffenbesitzer mehr oder weniger zu schaffen. Man wehrt sich, das ist an allen Ecken und Enden zu sehen. Und ja, diese Agenda, die die Demokraten fahren, auch immer offenbarer. Ja, dann haben wir eine weitere Thematik. Hier geht es um Guantanamo Bay. Joe Biden und Elizabeth Warren kritisieren beide in ihren Wahlkampfreden. Das Gefängnis ist eine Schande für Amerika. Hier heißt es, dass das Guantanamo Bay Gefängnis das am besten geführte Gefängnis in den Vereinigten Staaten sind. Und ja, wer weiß, vielleicht wird ja der ein oder der andere Demokrat bald in den Genuss kommen, das Ganze auch am eigenen Leib auszuprobieren, zu erfahren. Die Demokraten versprechen erneut, Guantanamo Bay zu schließen, hat ja Obama schon eigentlich angekündigt. Und ja, wieso wohl? Wieso sind die Demokraten wohl sonderlich daran interessiert, dass dieses Militärgefängnis geschlossen wird? Wir blicken nach Michigan. Dort wurde ein Top-Demokrat verhaftet. Er sieht sich eventuell 500 Jahren im Gefängnis entgegen. Auch hier geht es um Korruption und Bestechlichkeit. Ja, zwei, drei kleinere Meldungen, was sonst noch so passiert ist, was auch immer ins Muster passt. Es gab einen riesigen Stromausfall in Rhode Island. Das Ganze ja an der Ostküste, auch in der Nähe von New York. Dann war das WC-Defekt. Eine Swiss-Maschine nach Miami musste umkehren. 236 Passagiere des Flugs LX66 befanden sich bereits über den Atlantik, als sich die Piloten wegen Problemen mit den Toiletten für eine Umkehr entschieden haben. Auch das ein gewisses Muster, das wir immer wieder sehen. Ein Rücktritt auch an höchster Stelle. Der CEO von Boeing, Dennis Muilenburg, wurde gefeuert. Grund hier die Krise des 737 Max. Auch das Muster, die Rücktritte, die ja mal schon gar nicht mehr mitzählen. Das ja auch ein Merkmal der letzten zwei Jahre. Gut, wir sind zurück in der amerikanischen Innenpolitik. Sarah Huckabee Sanders möchte nun ernsthaft als Gouverneurin für Arkansas kandidieren. Sie ja die ehemalige Pressesprecherin von Donald Trump. Arkansas ja die Hochburg der Clintons und eventuell, muss man schauen, wann das hier die Wahlen sind, ja auch in 2020. Oder eben erst 2022. Wenn hier eine Gouverneurin, die relativ eng zu Donald Trump steht, in Arkansas aufräumen kann, passt natürlich auch ins Bild. Wir werden sehen. Wir bleiben bei den Clintons. William Barr hat nun 8 Personen angeklagt, unter anderem einen Zeugen von Robert Mueller. Und hier geht es um illegale Wahlkampfspenden durch ausländische Kräfte an Adam Schiff, Hillary Clinton und die Demokraten. Und ja, auch Bill und Hillary Clinton waren hier wohl involviert, wie neue Daten eben zeigen. Das sind alles Meldungen, die wir schon kennen. Also die Korruption rund um die Clinton Foundation und die Demokratische Partei. So, kleiner Nieser, Entschuldigung. Jeder, der das beobachtet hat die letzten Jahre, weiß, dass hier einiges eben nicht so gelaufen ist. Wir blicken erneut auf Rudy Giuliani. Er hat noch das ein oder andere weitere in seinem oder auf seiner Ukraine-Reise herausgefunden. Hier geht es darum, dass die US-Botschaft es nicht geschafft habe, ein Korruptionsmodell zu stoppen, die Geld an George Soros geliefert hat. Und ja, Rudy Giuliani möchte darüber auch natürlich mit Donald Trump reden. Und ja, der Name George Soros taucht mehr und mehr auf und das ist oder ja, könnte sich tatsächlich zu einer richtig, richtig großen Geschichte ja ausweiten, wenn wir hier schon die Anfänge ein bisschen zusammennehmen. William Barr, der Justizminister der USA, ja, spricht den Namen Soros ganz offen aus und kritisiert, dass dieser Herr Soros viele Staatsanwälte innerhalb der USA ja auf seiner Lohnliste wohl hat. Und das Ganze führte wohl zu einer erhöhten Kriminalitätsrate. Also Barr kündigt hier schon etwas an oder deutet schon etwas an, dass Soros auch in den USA seine Fingerchen in der Politik drin haben könnte. Und ja, wenn der Justizminister davon spricht, dann sind da eventuell auch strafrechtliche Konsequenzen angedacht. Wir werden sehen. Wir sehen, oh, ist wieder eine ältere Meldung, dass sich Soros und Pelosi auch heimlich getroffen haben, eine Widerstandskonferenz in Kalifornien abgehalten haben. Allerdings war das aus dem Jahr 2017 schon. Und eine weitere ältere Meldung über George Soros. Er wollte alle Trump-Unterstützer, die online eben gearbeitet haben, bis 2020 ja silenced, also mundtot gemacht sehen durch Facebook, durch Google. Also auch das eine ganz klare politische Einmischung. Ich weiß nicht, wie das gewertet werden wird durch Durham und so weiter. Und ja, dass hier in den USA der Name Soros mehr und mehr auftaucht, ist ja für viele eine große Überraschung. Der ein oder andere hätte geglaubt, es würde auf einem niedrigeren Level losgehen. Und ich denke, das könnte sich zur nächsten großen Geschichte in den USA, nicht nur in den USA, entwickeln. Denn Soros war ja international tätig. Hier ist es die Ansage von William Barr gegen George Soros ist gerechtfertigt. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, dass auch ein Herr Boris Johnson, der jetzt gefestigte britische Premierminister, gegen George Soros vorgehen will. Hier geht es um seine Einmischung in den Wahlkampf oder in die Brexit-Diskussion in Großbritannien. Das dürfte interessant werden und es ist ja auch nicht das letzte Land, wo sich ein Herr Soros eingemischt hat. Das könnte eine Lawine auslösen. Wir werden sehen. Wir bleiben in Großbritannien. Wir sehen, dass Herr Johnson äußerst umtriebig schon ist. Er hat allen seinen Ministern verboten, beim Weltwirtschaftsforum in Davos beizutreten. Ja, ein globalistisch geprägtes Treffen. Und ja, man könnte das als ein Zeichen dafür sehen, dass auch ein Herr Johnson eben Schluss macht mit dem Globalismus. Und ähnlich wie ein Donald Trump eben einen anderen Weg einschlagen möchte mit Großbritannien. Hier heißt es, und das ist eine weitere große Entwicklung, wir reden hier eventuell tatsächlich vom Zerfall des britischen Großreiches, des Commonwealths, wie auch immer, spalten sich Schottland, Nordirland und Wales ab, wie Johnson die Bewegungen stärkt. Ich sehe hier tatsächlich eine Möglichkeit, dass oder einen Weg dahin. Ich denke, wir werden irgendwann mal eine Zeit erleben, in der es wieder freie Länder geben wird und da werden auch Irland, Schottland und Wales dazugehören. Aber auch das ist Zukunftsmusik, die allerdings auch ganz schnell gehen kann. Und ja, diese Meldung von Bloomberg kriege ich nicht ganz drauf, weil ihr hier mitmachen müsst, will ich nicht. Die City of London ist uneins über den Brexit. City of London ja neben dem Vatikan und Washington D.C. eine der drei großen Säulen im internationalen Fußball, hätte es was gesagt. Ihr wisst schon, was ich meine. Auch von der werden wir das eine oder andere noch hören. Und ich denke, Es ist nicht unbedingt im Sinne der City of London, wenn ja sich die Briten hier selbst befreien. Ja, vage Theorie natürlich. Und hier lesen wir noch von Boris Johnsons Post-Brexit globalen Britannien, das ganz gut klingt. Und ja, hier wird von Freihandel und Demokratie gesprochen. Nicht unbedingt die zwei positivsten ja, Worte, die man finden kann, geschichtlich gesehen. Aber ja, wir werden sehen. Ich denke, der Brexit wird die internationale Bühne auf alle Fälle gehörig durcheinanderwirbeln. Davon ist auszugehen. Ja, wir bleiben ein bisschen noch in Großbritannien. Prinz Philipp ist weiterhin im Krankenhaus. Und ja, wir blicken auf den EU-Haushalt ohne Großbritannien. Ja, dreimal darf man raten, wer denn zur Kasse gegeben wird. Es sind mal wieder die Deutschen. Ja, und dann gibt es eine interessante Geschichte. Wir blicken ein bisschen aufs Gold und da tut sich momentan auch sehr, sehr viel. Also das kündige ich ja auch schon ja, jahrelang fast an. Wir gehen mit großen Schritten auf eine Veränderung im Weltfinanzsystem zu. Hier heißt es, hey, UK, hey, Großbritannien, es ist nicht nur Venezuela, was wurde aus dem australischen Gold? Ja, auch das kann sich jeder mal genauer anschauen. Gold, ein ganz, ganz großes Thema in diesen Tagen. Und dazu blicken wir nach Malaysia. Der malaysische Premierminister Mahathir fordert nun, den Golddinar zu nutzen, spricht damit alle muslimischen Länder an. Ziel ist es, die Hegemonie des Dollars zu beenden. Und ja, das ist eine große Meldung. Der Golddinar. Wir erinnern uns an Gaddafi. Wir erinnern uns an Saddam Hussein. Ich denke, die Zeiten haben sich geändert und ja, ein Golddinar steht mehr und mehr ja, zur Debatte als eine ja, durchaus ja, respektable Alternative. Der Golddinar ist weniger volatil als der Greenback, also der US-Dollar, sagt Dr. M. In ja, einem Aufruf an die Muslime. Der malaysische Premierminister sagt, dass vier Nationen überlegen, Gold ja, im Gold zu benutzen, um zukünftige Sanktionen zu umgehen durch die Amerikaner. Was wir hier sehen, ist ja, eine eventuell der Startschuss zu diesem Übergang zu einem neuen Finanzsystem. Hier nochmal eine Meldung dazu. Ich habe jetzt vier Meldungen dazu gewählt, weil es tatsächlich meiner Meinung nach äußerst bedeutsam ist, was hier in Asien passiert. Muslimische Führer überprüfen eben eine gemeinsame Währung. Ja, um was geht es? Hier heißt es Cutting Russia off the SWIFT, also Russland aus dem SWIFT-System herausschneiden, wäre eine Kriegserklärung. Das Ganze, die Aussage des russischen Premierminister Medvedev. Wenn man genau hinschaut, sehen wir das in den letzten Jahren an ziemlich vielen Punkten. Donald Trump hat Venezuela sanktioniert, hat Iran sanktioniert. Eventuell ist es dazu gedacht, diese Länder aus dem SWIFT-System herauszutreiben und in das schon installierte TIP-System hinein? Und auch Russland würde ja TIP-System ist, glaube ich, chinesisch dominiert. Oh, mein Hund singt eine Geschichte. Ein kleines Lied. Ja, auch das gehört für mich ganz klar zum Übergang vom SWIFT zum ZIP-System. Wir erleben ja, die Geburtsstunde eines neuen Finanzsystems und das alte Fiat-gedeckte Geld wird wohl irgendwann der Vergangenheit angehören. Nun gut, bin auch schon oft genug darauf eingegangen. Interessante Meldung dazu noch aus Deutschland. Olaf Scholz will 2.500 Kommunen einmalig die Schulden erlassen. Reden wir hier von einem Schuldenschnitt? Auch das ja etwas, was auch global in den ein oder anderen Szenen schon besprochen wurde. Ja, wir bleiben in Deutschland. Merkel ja nun die zweitlängste Kanzlerin im Amt, hat es Adenauer überholt. Nur noch ein Helmut Kohl steht ihr bevor. Und wir haben hier eine Aussage der internationalen Presse. Merkel hinterlässt die deutsche Politik in einem traurigen Zustand. Dem möchte ich jetzt nicht viel dazufügen. Und wir machen eine kleine Deutschlandreise mit Hilfe von unseren Freunden bei der Bild. Hier heißt es: heftige Kritik nach Habeck-Vorstoß. PR-Aktion kurz vor Weihnachten hilft nicht. Grünchef will 4000 Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern retten. Unbegleitete minderjährige Mädchen. Muss ich nicht viel dazu sagen. Wir blicken auf die Klimadiskussion. Es gab einen miesen Tweet von Fridays for Future gegen alle Großeltern. Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei. Das deutet an, welches Geisteskind denn hier spricht und erinnert alles mehr und mehr an eine Kulturrevolution. Da wissen wir auch, wie die Dinge laufen. So, falscher Alarm auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Namen von Verdächtigen wurden verwechselt. Eventuell funktionieren die Dinge einfach nicht mehr so gut. Und eine weitere Meldung aus Berlin, die auch nur aus Berlin kommen kann. 45.000 Euro für Mitbegründerin liberaler Moschee. Frauenrechtlerin bekommt Kredit von Bordellbetreiber. Auch dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich mag die Bild irgendwie, weil die so schöne Überschriften hat. Ich mag es plakativ. So bin ich halt. Nun gut, ohne Moos nichts los. Das denkt man sich inzwischen auch mehr und mehr bei der UNO. Dort gehen bereits die Lichter aus. Aufgeblähter Verwaltungsapparat auf der einen, Störfaktor für wichtige Beitragszahler auf der anderen Seite. Die UN haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen, deren Auswirkungen selbst bei Sitzungen zu spüren sind und teilweise zu tragisch komischen Szenen führen. Ja, das ist auch eine Entwicklung dieses Jahr, dass die großen Organisationen des 20. Jahrhunderts nicht mehr das sind, was sie mal waren. Und ja, da finden sich inzwischen wohl schon Selbsthilfegruppen. Der Generalsekretär der UNO, Guterres, war bei Papst Franziskus, der Vatikan ja ebenfalls mit Geldproblemen zu kämpfen. Und eine Meldung vom Vatikan von heute, auch sehr symbolisch, wie ich finde. Der Papst will tiefgreifende Reformen, keine christliche Leitkultur mehr. Ist es ja eine weiße Flagge? Ich weiß es nicht. Der Vatikan ist in diesen Tagen sehr weiterhin mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Ein Offizieller aus dem Vatikan spricht von einem Tsunami von Missbrauchsfällen. Auch das hat sich als die letzte Zeit mehr und mehr angedeutet. Wir blicken nach Brasilien. Dort wurde John of God, der spirituelle Heiler, wie es heißt, zu 19 Jahren Gefängnis wegen 4 Vergewaltigungen verurteilt. Wir sehen ein globales Phänomen und bleiben kurz in Brasilien, wechseln das Thema. Hier ist es Black Tide, schwarze Welle. Es gibt eine unerklärliche Ölpest vor Brasilien an den Küsten. Hier sieht man das. Das ist wirklich eine furchtbare Katastrophe. Das kann man gar nicht anders sagen. Und es breitet sich mehr und mehr aus. Und man ist, glaube ich, gar nicht so wirklich sicher, wo das Ganze herkommt. Ich habe da zuerst an dieses schwarze, also Black gut denken müssen. Es tritt ja auch dort in der Gegend auf. Ein ganz anderes Thema. Umweltverschmutzung, eins der größten Aufgaben, die uns Menschen in den nächsten Jahrzehnten natürlich bevorsteht. Aber ich denke, ja, frei nach Merkel. Wir schaffen das. Es geht los, dass gewisse Schritte schon unternommen werden, auch wenn es kleine sind. Interpol führt eine weltweite Aktion gegen maritime Umweltkriminalität durch. Wir bleiben bei bei Untersuchungen gegen Kriegsverbrechen, in diesem Fall durch das ICC, den Internationalen Strafgerichtshof. Und ja, jetzt werden Kriegsverbrechen seit 2014 in dem Territorium der Palästinenser untersucht. Das geht natürlich ein bisschen Richtung Israel. davon ist auszugehen. Dort tut sich weiterhin viel. Netanjahu ist noch alles in der Schwebe natürlich. Die Wahlen auch weiterhin kein Durchbruch. Und ja, nun habe ich diesen Report hier. Das neue Palästina oder neue Palästina-Staat könnte aus den Friedensplan von Donald Trump für den Mittleren Osten hervorgehen. Das habe ich auch schon angedeutet. Hier wird sich im nächsten Jahr auch sehr, sehr viel tun, da bin ich mir sicher. Und ja, nicht in die Richtung, wie das der ein oder andere Apokalyptiker sich so vorstellt. Ja, Russland und die Türkei engagieren sich auch ihrerseits für Frieden im Mittleren Osten. Hier geht es eben um Libyen und Syrien. Jetzt muss ich nur schauen. Das ist komplett falsch übersetzt hier. Aber dass ein Wladimir Putin sich immer wieder als Vermittler gegeben hat und dass wir ohne einen Putin, gerade wir hier in Europa, ganz anders dastehen würden, ist auch eben klar. Ja, Arbeiter heißt Schiedsrichter. Nun gut. Ja, also als die großen Vermittler möchte man sich hier in die Geschichtsbücher eintragen. Wir werden sehen. So, weiterhin Schritte in eine friedliche Zukunft sehen wir auch aus der Ukraine. Russland, Ukraine einig bei Gefangenenaustausch. Also da geht es auch in kleinen Schritten voran. Und auch zwischen den Amerikanern und Russland gibt es Fortschritte. Diplomaten besuchen nun einen Amerikaner, der in Russland im Gefängnis sitzt, Grund Spionagevorwürfe. Also da tut sich, glaube ich, auf diplomatischer Ebene momentan sehr, sehr viel. Und auch bei der NATO gibt es eine gewisse Entspannung. Die NATO sendet Signale Gesprächsbereitschaft an Putin. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist zu einem persönlichen Gespräch mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin bereit. Wenn der Rahmen stimmt, würde ich mich mit Präsident Putin treffen, sagte Stoltenberg in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa. Ja, ist doch schön, dass es auch hier mehr und mehr zu Gesprächen kommt. Russland verurteilt die US-Sanktionen wegen der Nord Stream 2. Die USA haben ja die schon fast fertiggestellte Ostsee-Pipeline mit Sanktionen behängt. Und ja, die Abhängigkeit von Russland sollte nicht so groß werden. Allerdings ist es eigentlich nur eine neue Leitung für einen alten Deal, mehr oder weniger. Sollte man nicht zu überbewerten. Vor allem, wenn wir uns anschauen, dass auf dem Energiesektor sich ja dieses Jahr unglaublich viel getan hat. Und das ist immer noch eines meiner größten Themen, weil es einen recht befreienden Effekt hoffentlich haben kann für die Menschheit, wenn wir uns nicht mehr über fossile Brennstoffe Gedanken machen müssen, sondern das Ganze anders läuft über carbonfreie Energie. Und da sehen wir inzwischen relativ viele oder mehr und mehr Projekte. Hier wird von General Fusion gesprochen, die einen solchen Reaktor bauen. Allerdings fallen hier auch die Namen Amazon, also Jeff Bezos, und ein weiterer, ich glaube, Bill Gates hat hier auch investiert. Ich sehe jetzt nicht. Egal, also wir sehen schon, dass auch gewisse Kräfte hier ihre Finger natürlich im Spiel haben, aber ich denke, der Startschuss für diese Technologie ist gefallen und das ist jetzt nicht mehr zu stoppen. Und wer das entwickelt und dann freigibt, ja, das muss natürlich kritisch beobachtet werden. Allerdings, das Rennen ist eröffnet, anders kann man es nicht sagen. Dieses Projekt hier ist in den Vereinigten Staaten bzw. in Kanada. Dann haben wir ein britisches Start-up, das nun auch in der Fusion-Energie Erfolg haben will. Und wir sehen immer, es ist immer das gleiche Prinzip. Es ist für mich einfach das Prinzip des Torus. Wir haben hier diesen Kern in der Mitte und immer diese Rundung außenrum, diesen Torus. Und das sehen wir auch hier ziemlich schön in dieser künstlichen Sonne, die die Chinesen ja bauen möchten. Also wenn man das vergleicht diese zwei Bilder, für diejenigen, die sehen, ist die gleiche Technologie für mich. Also das wird jetzt ja mit ziemlicher Sicherheit kommen. Und hier wird von Jahr 2020 gesprochen, dass das Ganze in Betrieb gehen kann. Und ich denke, wenn es Chinesen 2020 bauen, dann werden sich die Amerikaner auch nicht lumpen lassen. Und das wird ja eines der spannendsten Entwicklungen im nächsten Jahr. Ja, dann sehen wir auch weiterhin, dass sich der Handelsstreit zwischen USA und China mehr und mehr entspannt. China kündigt eine massive Senkung von Importzöllen an. Also auch hier geht's voran. Wir haben allerdings auch heftige Kritik aus China an der US Space Force. China sieht diese Space Force als eine Bedrohung für den Frieden im Weltall. Und ja, das ist das nächste große Thema, das wir haben. Ich denke, wir werden keinen Krieg im Weltall, zumindest zwischen den Terrestrianern, den Erdlingen erleben. Und ich denke, über die Space Force wird auch die ein oder andere Geschichte herauskommen, die ja von dem ein oder anderen Krieg dann auch berichten wird, der allerdings schon stattgefunden hat. Ja, auf das Thema komme ich zurück, wenn es soweit ist. Ja, mit einem Federstrich sozusagen wurde die US Space Force Realität. Und ja, ich präsentiere die offizielle Homepage www.spaceforce.mil, also für Military, die Homepage der United States Space Force. Und das tatsächlich ja der Schritt zu den Sternen. Barrett und weitere Führer der Air Force applaudieren bei der formalen Kreation der Space Force. Barrett haben wir schon gehört, das ist diese Dame, die oberste Zivilistin der US Air Force, die sich ja dafür einsetzt, dass ja die geheimen Weltallprogramme der Amerikaner offengelegt werden. Und ja, da lege nicht nur ich die ein oder andere Hoffnung mit rein, dass da ja sehr viel Technologie erstmal herauskommen wird und auch sehr viel Information über ja, geschichtliche Realitäten, die wir so bis jetzt wohl noch nicht auf dem Schirm hatten. Sehr spannende Geschichte, natürlich. Und ja, Elon Musk hat sich auch zu Wort gemeldet. Der Start der Space Force hat er mit einem Tweet betitelt, die Sternenflotte beginnt. Ja, historische Zeiten. Ich weiß, für viele ist Space eine Fälschung. Space ist fake. Ich sage immer wieder, wir werden sehen. Ich lasse mich da gerne überraschen. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir in relativ kurzer Zeit erfahren werden, ob es sich hier um einen Fake handelt oder nicht. Und wir ja, erleben die Apokalypse. Und das bedeutet ja auch so viel wie die Offenlegung, glaube ich. Und das ist das, was ich gerade in diesen Zeiten so interessant finde. Nicht, dass ich jetzt sage, wir werden jetzt die Außerirdischen kennenlernen oder wir werden es erfahren, dass wir alle unter einer Glocke leben oder dass alles ganz normal ist, dass wir nicht belogen würden, wie auch immer. Ich freue mich auf den Moment, wo die Wahrheit herauskommt und das ist das tatsächlich Interessante, wie die tatsächlich aussieht. Daran werden wir alle ein bisschen zu knabbern haben. Ja, jenseits unserer Physik, US-Navy-Pilot des Tic-Tac-UFO-Videos äußert sich erstmals. Ein US-Navy-Pilot hat ein Raumschiff gesehen, das aussah wie ein Tic-Tac und ja, möchte da inzwischen, weil er ein bisschen zu sehr in die Medien gekommen ist, eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben. Eventuell handelt es sich bei dieser Geschichte ja um eine Fälschung, um ein Fake und ich denke, es geht hier um einen Wettlauf des Narrativs, wer hier gewinnt. Und ich denke, auch hier beim Space gibt es mehrere Narrative, die hier gerade drum streiten, welche denn geglaubt werden wird. Wir werden sehen. Das Ganze spielt natürlich eine Offenlegung in die Hände. Ja, wer hat gepfurzt? Stinkiges und giftiges Gas könnte dabei helfen, außerirdisches Leben zu finden. Das ist die Ansicht von Wissenschaftlern. Ja, wir schauen mal, wer hier einen stehen gelassen hat. Blicken wieder auf die Erde. Griff nach den Sternen. Nicht nur die Amerikaner, auch die Äthiopier möchten hoch hinaus. Äthiopien ist jetzt eine Raumfahrtnation. Und ja, noch eine passende Meldung dazu zum Thema. Ein bisschen was zum Schmunzeln vielleicht. Maradona, Diego Armando Maradona, die einer der größten Fußballer aller Zeiten, hat nun zugegeben, er wurde seziert von, oder untersucht von Aliens. Ja, nein, Entschuldigung, wieder mal falsch übersetzt. Er wurde entführt von Aliens. Ja, so viel zur Hand Gottes. Nun gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich wollte noch ein kleines Video machen vor Heiligabend, vor Weihnachten. Es wird wieder ja, 2-3 Tage sicherlich dauern. Ich gönne mir und meiner Familie ein bisschen Weihnachtsruhe und ja die ruhigen Tage, ich dachte, bis zwischen Silvester und dann bis Heilig Drei König. Ja, ich rufe immer wieder dazu auf, in sich zu gehen, Kraft zu sammeln. Das nächste Jahr wird anstrengend genug und das letzte war ja auch nicht ohne. Und da braucht's für alle mal eine kleinere Pause. Ja, da möchte ich mich noch sehr mal dafür bedanken für die wunderbaren Weihnachtsgeschenke und Grüße. Ich gebe das an dieser Stelle ja doppelt zurück. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die mich da unterstützen und mir ja mir und meine Familie, muss ich ja sagen, eine schöne Zeit wünschen und das auch möglich machen. Und ja, ich bemühe mich, das Ganze auch nächstes Jahr so wieder zurückgeben zu können. Ja, Dankeschön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt nochmal allen wirklich ein schönes, schönes Weihnachten, ein ruhiges Weihnachten, ein friedliches Weihnachten und ja, auf dass wir alle in eine friedliche Zeit gehen. Das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen. Thank you.